Gut, ich würde gerne noch mal beten am Anfang. Ich danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist und du durch dein Wort uns begegnest. Und ich bete, dass das auch jetzt geschieht, dass du es jedem so ins Herz hineinschreibst und erklärst, wie es für jeden wichtig ist. Herr, sei du willkommen und du dein Werk. Amen. Gut, wer von euch feiert gern ein Fest? Es werden die meisten sein. Es gibt auch manche Partymuffel, aber ich denke, die meisten feiern gerne Feste. Gott ist auch jemand, der Feste feiert. Und er fordert sein Volk auf, diese Feste mit ihm gemeinsam zu feiern. Gott liebt das gemeinsame Feiern und er teilt uns auf seinen Festen sogar sein Herz mit. Und das möchte ich mit euch heute gerne betrachten. Gott hat seinem Volk Feste gegeben, die sie jedes Jahr feiern sollen. Wir lesen davon in 3. Mose 23. Und der Herr redete zu Mose, redete zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann zählt er sie auf. Ich möchte euch kurz ein paar grundlegende Infos zu den Festen geben. Gott bestimmte 7 Feste, festgesetzte Zeiten, heilige Versammlungen mit genauen Ordnungen, die jährlich zu wiederholen sind. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass es Gottes Feste sind. Das steht hier so deutlich da. Es sind die Feste des Herrn. Es sind meine Feste, sagt Gott. Diese Feste sind oft bekannt als die Feste Israels, ja. Die hat Gott seinem Volk Israel gegeben, dass sie sie feiern sollen. Aber Gott sagt, es sind meine Feste. Es sind die Feste des Herrn. Und diese Feste stellen in ihrer Reihenfolge, ihrem Zeitpunkt und ihrer Bedeutung den gesamten Erlösungsplan Gottes dar. Sie sind ein prophetischer Ausblick auf die Errettung der Menschheit. Diese Feste erfüllen sich alle in der Geschichte des Volkes Israel und sie wurden bzw. werden erfüllt von dem Messias Jesus Christus. Es gibt 4 Frühlingsfeste und 3 Herbstfeste. Schauen wir uns die Frühlingsfeste an. Das ist das erste Fest, Passa. Ich werde jetzt immer kurz zu jedem Fest den biblischen Bezug bringen, werde kurz was zu Kennzeichen von dem Fest sagen, zu der Erfüllung von dem Fest und manchmal noch ein kurzes Fazit dazu. 3. Mose, wir lesen es. Im ersten Monat, am 14. des Monats zwischen den 2 Abenden, ist Passa dem Herrn. Dieses Fest steht in Bezug zu der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, wo sie in Ägypten waren. Es ist in Verbindung mit der letzten der 10 Plagen für Ägypten, wo Gott diesen Todesengel durchs Land geschickt hat, der die Erstgeburt der Ägypter getötet hat. Und wo er seinem Volk den Auftrag an der Stelle gegeben hat, sie sollen dieses Lamm schlachten und dieses Blut an die Türpfosten streichen und dann wird der Todesengel dort vorübergehen. In 2. Mose 2 ab Vers 1 lesen wir Gottes genaue Anweisungen in Bezug auf das Feiern des Passafestes. Die Kennzeichen sind folgendes. Ein Lamm ohne Fehler war 4 Tage zur Beobachtung im Haus zu halten und dann zu schlachten. Sein Blut musste an die Türpfosten und Schwellen des Hauses gestrichen werden. Das Fleisch musste mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen werden. Dem Lamm durfte kein Knochen gebrochen werden. Nur das Blut des Lammes rettete sie vor dem Tod. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Die Erfüllung dieses Festes, 1. Korinther 5, denn auch unser Passalamm, Christus, ist geschlachtet. Und im 1. Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Unser Passalamm ist Jesus. Jesus wurde kein Knochen gebrochen, wie dem Passalamm. Das heißt, den zwei Verbrechern, die neben Jesus am Kreuz mit Jesus gekreuzigt wurden, denen wurden ja die Beine, die Knochen gebrochen. Und den Leuten, die Knochen gebrochen wurden, die sind getötet worden. Weil in dem Moment, wo die Knochen dort zerbrochen sind, konnten die sich nicht mehr aufstützen und sind erstickt am Kreuz. Damit ist der Tod eingeleitet worden. Aber Jesus sind nicht die Knochen gebrochen worden, weil niemand sein Leben genommen hat und ihn getötet hat, sondern Jesus hat sein Leben freiwillig hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben für uns. Er hat es dann ausgerufen am Kreuz: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus war ohne Fehler. Wie haben die Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten in den letzten Tagen Jesus untersucht, ob sie einen Fehler an ihm gefunden haben? Da haben die ihm diese Fangfragen gestellt, die wir immer lesen in den Evangelien. Ob sie Jesus irgendwo zu Fall bringen konnten, ob sie was gefunden haben, wo ein Fehler eventuell an Jesus wäre. Sie wussten das nicht, was sie da für einen priesterlichen Dienst tun, dass sie das Lamm Gottes untersuchen auf Fehler. Das war ihnen nicht bewusst. Sie wollten Jesus zu Fall bringen, aber sie haben diesen priesterlichen Dienst getan und durften feststellen, Jesus war ohne Fehler. Durch seinen Tod sind wir aus der Sklaverei der Sünde befreit und durch Jesu Blut haben wir Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben. Das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern im Obersaal feierte, war dieses Passamahl. Jesus nahm ein ungesäuertes Brot, dankte und brach und gab es ihnen: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. An Karfreitag, als Jesus am Kreuz sein Leben für uns hingab, da wurde unser Passahlamm geopfert. Da erfüllte Jesus dieses Fest. Und dieses Fest spricht von Erlösung. Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann weißt du um die erlösende Kraft des Opfers Jesu in deinem Leben. Da ist Vergebung deiner Schuld. Wenn du mit deiner Schuld zu Jesus kommst, da erfährst du Vergebung, die Last fällt ab, Jesus nimmt dir die Schuld ab. Da ist Versöhnung mit Gott, dass du mit Gott im Frieden bist. Und weißt, es ist alles, was zwischen mir und Gott stand, ausgeräumt durch das Opfer Jesu. Du hast ewiges Leben durch das, was Jesus getan hat. Er schenkt dir ewiges Leben. Den Tod, den du verdient hast, den ich verdient habe, den hat Jesus auf sich genommen und schenkt uns Leben. Was haben wir durch dieses Opfer für einen Segen? Es ist ein Grund zum Feiern. Es ist Grund zum Feiern. Und Karfreitag ist Grund zum Feiern. Und deswegen haben wir Karfreitag immer Lobpreisabend, weil wir Grund zum Feiern haben. Jesus hat sein Leben hingegeben für uns und aufgrund dessen sind wir so gesegnet. Passa wird gefeiert. Wir haben Grund zum Feiern. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann mache ich dir Mut. Mach das. Es ist das Beste, was du tun kannst, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Er ist dieses Lamm Gottes, was sein Leben hingegeben hat für dich. Das zweite Fest ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest steht in ganz engem Zusammenhang mit dem Passafest. Der biblische Bezug, 3. Mose am 15. Tag dieses Monats, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dem Herrn 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom 1. Tag bis zum 7. Tag. Und am 1. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden. Nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. So haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tage habe ich eure Heerscharen aus dem Lande Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Kennzeichen dieses Festes sind: zur Vorbereitung der Festtage wird das ganze Haus nach Gesäuertem durchsucht und das Gefundene wird vernichtet. Ein intensiver Hausputz erfolgt. Alles wird gedreht, gewendet, gereinigt, wenn nötig sogar frisch gestrichen. In der Bibel ist Sauerteig ein Symbol für die Sünde. 1. Korinther lesen wir, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Die Erfüllung dieses Festes, Jesu Leib, das ungesäuerte Brot, für uns gegeben, damit wir ein Leben frei von dem Sauerteig der Sünde leben können. Dieses Leben Jesu können wir immer wieder neu im Abendmahl empfangen, welches wir seit dem vollbrachten Sieg auf Golgatha feiern. Aber bevor wir das neue Leben empfangen, muss das Alte in den Tod gegeben werden. Und das lesen wir hier in Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Der Sauerteig der Sünde muss aus unserem Leben verschwinden. Jesus hat unsere alte Natur, die Wurzel aller Sünde, mit ans Kreuz und mit ins Grab genommen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Das lesen wir des Öfteren in den Briefen von Paulus. Damit schuf Jesus die Voraussetzung dafür, dass wir neues Leben empfangen können. Am Karsamstag, als Jesus im Grab war, da erfüllte er dieses Fest. Da wurde unsere alte Natur mit ihm begraben. Und dieses Fest, das spricht von Heiligung. Unsere sündige Natur verschwindet im Tod Jesu. Und das ungesäuerte Brot, das heilige Leben Jesu, das dürfen wir empfangen anstelle dessen. Das sind oft Prozesse, in denen uns das neue Leben zuteil wird. Aber wie herrlich ist es, wenn wir die Auswirkungen miterleben dürfen. In unserem Leben, im Leben anderer. Wir machen ja viele Rüstzeiten mit jungen Leuten, wir machen eine Jüngerschaftsschule und da sehen wir das immer so, wenn wir die Leute so über längere Zeit begleiten dürfen, wie wirklich Jesus Veränderung schenkt, wenn die so durch so Prozesse hindurchgehen und das Leben neu wird, sich was verwandelt, verändert, das ist wunderbar mitzuerleben und zu sehen. Diese von Jesus geschaffene Tatsache, dass unsere alte Natur mit ihm begraben ist, ist ein Grund zum Feiern, ist Voraussetzung dafür, dass das neu werden darf in unserem Leben. Das dritte Fest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Am zweiten Tag des siebentägigen Festes der ungesäuerten Brote wird dieses Fest gefeiert. Der biblische Bezug. Und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Garbe vor dem Herrn schwingen, zum Wohlgefallen für euch am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Die Kennzeichen sind, vor allen anderen Früchten wird die Gerste als erstes Getreide zu dieser Zeit reif. Die ersten Garben werden abgeschnitten und dem Herrn nach seiner Ordnung dargebracht. Das Erste ist immer Angeld des Ganzen. Durch die Darbringung des Ersten wird das Ganze geweiht. Dieses Opfer ist verbunden mit der freudigen Erwartung, dass der Rest der Ernte auch noch eingebracht wird. Und bei diesem Opfer wird der Erstling, der Erstlingsfrüchte, dargebracht. Die Erfüllung dessen lesen wir im 1. Korinther. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da, ja, durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Jesus ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Jesus ist diese Erstlingsfrucht. Er ist der Erstling der Erstlingsfrüchte. Und wir als Gemeinde Jesu sind dann diese Erstlingsfrüchte unter seinen Geschöpfen. Das lesen wir in Jakobus. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Der Auferstehungstag Jesu und das Fest der Erstlinge fallen auf denselben Tag. Am Tag nach dem Sabbat soll der Priester die Gabe schwingen. Am Tag nach dem Sabbat ist Jesus auferstanden. Da feiern wir Ostern. Dieses Fest spricht von Auferstehung. Da Jesus, der Erstling, auferstanden ist, werden auch alle, die zu ihm gehören, auferstehen. Und diese lebendige Hoffnung und herrliche Vorfreude vermittelt uns dieses Fest. Wir haben Grund zum Feiern. Wir haben diese Hoffnung in unserem Herzen. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir mit ihm auferstehen, wenn wir an ihm glauben. Und weil wir an den Gott glauben, der die Toten lebendig macht, deswegen können wir unser altes Leben täglich in den Tod geben. Wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Wir können unsere Rechte aufgeben und können verschiedene Dinge, Situationen und Menschen in Gottes Hand loslassen. Die Auferstehungshoffnung gibt uns dafür die Kraft, da wir wissen, weil Gott in Gott ist, der Todes lebendig macht. Diese ersten drei Feste liegen zeitlich und auch inhaltlich ganz nah beieinander. Das war Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Drei Tage, die aufeinander folgen. Und auch inhaltlich, Kreuz und Auferstehung, muss man immer zusammen sehen. Das gehört zusammen in der Bibel. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Aber ohne die Auferstehungshoffnung werden wir unser Kreuz nicht tragen können. Das sind immer zwei Dinge, die so zusammengehören. Das vierte Fest, Schawut. Ein freudiges Erntefest bzw. Wochenfest genannt. Nach dem griechischen Pentekoste, der 50. auch Pfingsten genannt, darunter kennen wir das. Der biblische Bezug. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe fürs Schwingopfer gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2 von 2 Zehntel Weizengrieß sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Die Kennzeichen. Die Israeliten sollten die Erstlingsfrüchte der Ernte und dazu 2 mit Sauerteig gebackene Brote dem Herrn bringen. Diesmal sind sie mit Sauerteig. Darüber hinaus diente es später als Erinnerungsfeier an die Gabe des Gesetzes, da Gott etwa 7 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten dem Volk am Sinai seine Gebote und Verordnungen auf Steintafeln gegeben hatte. Und durch die Gesetzgebung dort am Sinai wurde Israel als Volk geboren. Erfüllung. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Das ist uns bekannt, Pfingsten. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu erleben die Jünger Jesu die Ausgießung des Heiligen Geistes durch die Bitte Jesu beim Vater. Im Rahmen dieses Festes tauft Jesus seine Jünger mit dem Heiligen Geist. Gottes Geist schreibt sein Gesetz in die Herzen der Gläubigen und bringt somit die Gemeinde Jesu im neuen Bund zur Geburt. Diese Gemeinde besteht aus erretteten Sündern, was durch die 2 gesäuerten Brote zum Ausdruck kommt. Sauerteig war Sünde. 2 gesäuerte Brote. Wir sehen, dass es in der Bibel, in der Apostelgeschichte immer 2 Gruppen gibt von der Gemeinde. Das sind die messianischen Juden und die Gläubigen, die aus den Nationen dazukommen. Die hatten immer zu tun, dass die zusammenkommen. Die haben sich da zusammengerauft. Das wird mit den 2 gesäuerten Broten dargestellt, diese 2 Gruppen der Gemeinde. Wie schon erwähnt, fiel das Pfingstfest zusammen mit dem Zeitpunkt, wo Gott am Sinai seinem Volk das Gesetz gab. Damals am Sinai gab es das Gesetz auf steinerne Tafeln. Jetzt zu Pfingsten schreibt der Geist das Gesetz in unsere Herzen. An manchen Stellen steht auch in der Bibel auf die Tafeln unseres Herzens. Es gibt also 2 Gesetze. Wir lesen Folgendes darüber in der Bibel. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 2 Gesetze sind in dem Vers benannt. Und an anderer Stelle lesen wir, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das Gesetz des Buchstabens, das bringt den Tod. Und das Gesetz des Geistes, das bringt das Leben. Interessant ist, dass bei der Gesetzgebung am Berg Sinai, da starben 3000 Menschen. Da war die Sache, als Mose auf dem Berg war und das Gesetz empfing, da hat das Volk so lange nicht auf Mose warten wollen und dann haben die da unten den Aaron bekniet, dass der ihnen ein goldenes Kalb machen soll. Sie brauchten einen Gott, den sie anbeten. Und dann haben die dort, kennen viele, um das goldene Kalb rumgedanzt, haben dieses Kalb angebetet. Haben sich einen Gott, den sie von früher kannten, aus Ägypten gemacht und den angebetet. Und als Mose vom Berg kam, da hat Gott Gericht gegeben und aufgrund dieses Gerichtes sind an dieser Stelle 3000 Menschen gestorben. Das Gesetz bringt den Tod. Am Pfingstfest, da fanden 3000 Menschen zum Leben, genau 3000. Durch die Predigt des Petrus sind zum Pfingsten 3000 Menschen zum neuen Leben durchgebrochen. Das eine Gesetz bringt den Tod, aber das Gesetz des Geistes bringt das Leben. Pfingsten. Die ersten Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Die Erstlingsfrüchte der Ernte werden eingebracht. Und diese Ernte dauert an, bis Jesus wiederkommen wird. Da werden Menschen gerettet. Die Ernte wird eingebracht. Dieses Fest spricht von der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, der beginnenden Ernte und der Gabe des neuen Gesetzes, das durch Gottes Geist in unsere Herzen hineingeschrieben worden ist. Welch befreiendes Leben als Christ, was uns durch den Heiligen Geist ermöglicht wird. Welch Grund zum Feiern, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat und wir diesen Geist empfangen dürfen und mit diesem Geist leben dürfen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht eingeladen hast, lad ihn ein. Es macht dein Leben neu. An der Stelle eine kurze Zusammenfassung der Frühlingsfeste und Ausblick auf die Herbstfeste. Alle Frühlingsfeste wurden exakt zu den von Gott eingesetzten Zeitpunkten von Jesus bei seinem ersten Kommen auf diese Erde erfüllt. Im Rückblick erkennen wir ihre eigentliche Bedeutung. Gottes Erlösungsplan wurde durch sein Volk Israel im Land Israel in Gang gesetzt und wird genauso durch sein Volk Israel im Land Israel vollendet werden. Denn die Erfüllung der drei Herbstfeste steht noch aus. Diese werden ebenfalls durch den Messias Jesus Christus erfüllt werden, und zwar bei seinem zweiten Kommen. Sie liegen zeitlich im 7. Monat des jüdischen Kalenders. Und die Zahl 7 weist in ihrer Symbolik auf Vollendung hin und vermittelt ein abgeschlossenes, erfülltes Ganzes in seiner Vollkommenheit. Zum Beispiel die Schöpfung, das waren 7 Tage, dann war die Schöpfung vollendet. Insgesamt sind es 7 Feste. Es weist auf etwas Vollkommenes, Vollendetes, Gemeinsames hin. Und die letzten 3 werden im 7. Monat gefeiert. Da geschieht Vollendung. Kommen wir zu den Herbstfesten. Da ihre Erfüllung noch vor uns liegen, kann ich hier nur ein paar Linien der Bibel aufzeigen, die darauf verweisen. Und meine Gedanken dazu werden sicherlich nur Stückwerk sein. Das 5. Fest wird als das Fest des Hornblasens bezeichnet. Biblischer Bezug. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel im 7. Monat, am 1. des Monats soll euch Ruhe sein. Eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Kennzeichen dieses Festes, die jüdische Tradition lehrt, dass das Schofarhorn an diesem Tag 100-mal geblasen wird, um das Volk zur Buße aufzurufen. Dies dient zur Vorbereitung auf das folgende Fest Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Das folgt dann 10 Tage später. Mittlerweile ist dieses Fest zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah geworden, nennt man auch Kopf oder Haupt des Jahres, welches im Unterschied zu allen anderen Festen mit dem Neumond beginnt. Und deshalb beauftragte man früher spezielle Wächter, die den Mond beobachteten, damit der Tag nicht verpasst wurde. Die zukünftige Erfüllung. Nahe ist der große Tag des Herrn. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Horns und des Kampfgeschreies. Und in Sacharja, und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr stößt ins Horn und zieht ein Heer in Stürmen des Südens. Die Propheten warnten immer wieder vor einem kommenden Tag des Gerichts Gottes. Sie nannten ihn den Tag des Herrn, der am Ende der Zeitalter kommen würde. Das Gericht Gottes über seinem Volk stand immer im Zusammenhang mit Gottes Liebe, sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Wie beim ersten Kommen Jesu durch Johannes, den Täufer, ein Aufruf zur Buße durch das Volk Israel schallte, wird auch vor dem zweiten Kommen Jesu so ein Aufruf zur Buße durch das Land und durch die ganze Erde gehen. Wie Johannes der Täufer im Geiste Elias wirkte, wird der Geist des Elia vor dem zweiten Kommen des Herrn besonders unter dem Volk Israel wirksam sein. Wir lesen in Maleachi 3, siehe, ich sende unter euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Da geschieht dann Buße ganz praktisch in dem Volk, dass da Herzen zueinander gekehrt werden, dass Versöhnung geschieht zwischen Söhnen und Vätern. Wie die Wächter nach dem Neumond Ausschau hielten, so sollen auch wir wachsam sein in Bezug auf das Kommen unseres Herrn. Wir lesen in Matthäus 24, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Der Tag des Herrn wird ein Tag des Gerichts sein, aber auch der Tag der Auferstehung der Toten. Nach alter jüdischer Tradition findet die Auferstehung der Toten an Rosh Hashanah statt. Und Gottes letzter Schufa-Schall und die Auferstehung der Gerechten stehen im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde. Dazu mal zwei Bibelstellen. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und in der zweiten steht das ähnlich drin. Der Tag des Herrn, Auferstehung der Toten und Entrückung der Gemeinde. Gerichtshandeln Gottes über die Völker und Israel, verbunden mit dem Ruf zur Umkehr und der Bereitung des Volkes Israel für den großen Versöhnungstag. In Joel 3 lesen wir diese Prophetie, die auch Petrus zu Pfingsten zitiert hat. Dort wird dieser Tag des Herrn als der furchtbare Tag des Herrn bezeichnet. Gericht, furchtbar. Interessant ist, dass als Petrus Pfingsten diesen Vers zitiert, er zitiert ganz genau wortwörtlich Joel, außer dass dieser Tag bei Petrus nicht mehr furchtbar ist, sondern herrlich. Für die einen ist es ein Tag des Gerichts, aber für die Gemeinde Jesu ist es ein Freudentag. Jesus kommt, um uns zu sich zu holen. Sechste Fest. Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Dieser Tag ist Israels heiligster und feierlichster Tag, der Höhepunkt der 10 Bußtage. Doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Das Volk fastete an diesem Tag und demütigte sich so vor Gott. Nur an diesem einen Tag im Jahr war es dem hohen Priester erlaubt, in das Allerheiligste des Tempels zu treten, um Sühnung für sich und die Sünden des gesamten Volkes zu erwirken. Danach kam er aus dem Allerheiligsten, trat vor das Volk und segnete es. Die zukünftige Erfüllung, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man über den Erstgeborenen weint. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, aber die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Jesus als hoher Priester wird aus dem Heiligtum des Himmels heraustreten und sich seinem Volk Israel offenbaren. Israel erkennt seinen Messias Jesus Christus. Die Decke wird ihnen von den Augen genommen und sie werden als ganzes Volk errettet werden. Die erste Nation, welche vollständig errettet sein wird, Israel. Und Yom Kippur weist prophetisch auf diesen Tag hin, wo das geschehen wird. Das letzte Fest, das Laubhüttenfest. Rede zu den Söhnen Israel, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage für den Herrn. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachbabbeln, und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Kennzeichen: Dies ist das fröhlichste und letzte von allen Festen in Israel. Es wird auch als das Fest bezeichnet. Das Volk Israel erinnert sich durch dieses Fest an den Schutz, die Güte und Versorgung Gottes während ihrer Wanderung durch die Wüste. Dazu soll das Volk in Laubhütten wohnen. Und weiterhin ist es ein Fest der Danksagung für die eingebrachte Ernte. Die Erfüllung dieses Festes: Es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Jesus wird nun von Jerusalem mit seinen Heiligen regieren. Alle Völker der Erde kommen nach Jerusalem zum Laubhüttenfest. Weisung wird ausgehen von Zion. Dorthin werden die Völker kommen. Israel wird dankbar zurückschauen auf die Bewahrung Gottes durch die lange Wüstenwanderung unter den Nationen dieser Welt. Nun haben sie ihren Messias erkannt. Nun sind sie im wahren, verheißenen Land angekommen. Welche Freude für Israel. Die Ernte ist komplett eingebracht. Was zur Auferstehung mit dem Erstling Jesus Christus begann, sich mit der Gemeinde fortsetzte, ist nun vollendet. Die Gemeinde Jesu ist vereint mit Christus und herrscht mit ihm, und Israel ist als Volk errettet und hat seinen Messias erkannt. Das Laubhüttenfest symbolisiert die Freude im tausendjährigen messianischen Friedensreich auf dieser Erde. Frank hat es am Anfang schon mal erwähnt und zitiert, was da sein wird. Welch ein Vorgeschmack ist auf das Leben im himmlischen Jerusalem, wo die manifestierte Herrlichkeit Gottes unter den Menschen sein wird. Im tausendjährigen Reich wird Jesus da sein und regieren. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was wir dann im Himmel erleben werden. Zu den drei Herbstfesten wäre noch zu sagen, dass in ihnen Gottes Heilspläne zur Vollendung kommen. Zum Fest des Hornblasens kommt Gott mit der Gemeinde zum Ziel. Zum Versöhnungstag kommt Gott mit seinem Volk Israel zum Ziel. Und zum Laubhüttenfest kommt er mit den Nationen zum Ziel. Gott hat Pläne mit all diesen drei Gruppen. Es sind noch verschiedene Bibelstellen immer wieder, wo man unterscheiden muss, wen spricht Gott hier an? Die Gemeinde, Israel oder auch die Nationen? Und mit denen hat Gott Wege und er kommt mit jedem zum Ziel. Ein paar Gedanken sind mir noch wichtig, so als Abschluss zu diesen Festen. Sie vermitteln uns nicht nur Gottes Heilspläne, sondern für mich wesentlich mehr. Sie sind für mich ein Zeugnis von der Größe und Treue Gottes. Gott erfüllt auf den Tag genau durch seinen Sohn Jesus den Inhalt der Frühlingsfeste. Gott erfüllt sein Wort, das, was er damals, als er seinem Volk diese Feste gegeben hat, gemeint hat, er erfüllt es durch Jesus auf den Tag genau. Und die Frühlingsfeste sind wie so ein Beweis dafür. Und somit werden sich auch die Herbstfeste in Jesus erfüllen. Es wird in Jesus sich erfüllen. Du darfst wissen, Gott erfüllt sein Wort. Und das bedeutet, Gott erfüllt sein Wort auch in deinem Leben. Alles, was Gott in seinem Wort dir zuspricht, wird er erfüllen. Gott ist treu. Und so möchten dich diese Feste ermutigen, dem Wort Gottes zu vertrauen und auch die persönlichen Verheißungen Gottes, die du vielleicht in deinem Herzen hast, was Gott dir zugesagt hat, festzuhalten. Vertrau Gott. Er wird sein Wort in deinem Leben erfüllen. Er wird es tun. Gott ist treu. Die Feste und ihre Bedeutung sind für mich auch eine Einladung an uns, dass wir uns tiefer mit dem Wort Gottes beschäftigen und es leben. Was haben wir doch als Christen in den Nationen für einen Schatz verloren, weil wir uns von diesen göttlichen Festen, die er seinem Volk Israel gegeben hat, in der Kirchengeschichte distanziert haben. Als die kirchlichen Feste eingeführt wurden, so Ostern, Pfingsten, Weihnachten, da wurde beschlossen, dass Ostern und auch Pfingsten auf keinen Fall zeitlich mit dem Passa bzw. dem Schabbutfest zusammenfallen sollten. Es ist noch gar nicht viele Jahre her, wo Ostern und Passa erstmalig wieder zusammengefallen sind. Und im letzten Jahr wurde Karfreitag das Passa gefeiert und erstmalig fiel im letzten Jahr das Pfingstfest und das Schabbutfest auf einen Tag. Gott ist größer als die Machthaber, die das beschlossen haben. Gott ist größer. Und Gott bringt zusammen, was zusammengehört. Er eint seine Brautgemeinde, die aus Gläubigen aus den Nationen und den messianischen Juden besteht. Und für mich wird es auch deutlich, dass diese Feiertage dann auf einen Tag fallen. Es hat eine Bedeutung. Gott zeigt uns da was. Er bringt zusammen, was zusammengehört. Jesus, unser Bräutigam, wird bald wiederkommen. Er bereitet die Braut. Wir sind so nah an diesem Ereignis dran. Er bereitet seine Braut zu. Und das Fest des Hornblasens, an dem Jesus seine Gemeinde zu sich holt, das wird sich bald erfüllen. Auf dieses Fest gehen wir im Zeitplan Gottes zu. Und wir leben am Ende der Zeit. Die Zeichen deuten an vielen Stellen deutlich darauf hin. Und so ist die Botschaft der Feste auch heute an uns ein Aufruf zur Wachsamkeit. So wie es uns Jesus in vielen Gleichnissen über sein Wiederkommen auf diese Erde ans Herz legt. Die Wächter waren eingesetzt, um zu beobachten, wann der Neumond da ist. Und so sind wir aufgerufen, wachsam zu sein im Blick auf diesen Tag des Herrn, wann unser Herr wiederkommt. Wir müssen keine Tage ausrechnen, aber unsere Herzen sollen wachsam sein. Lasst uns Menschen sein, die auf ihren Herrn warten, die in ihrem Herzen allezeit bereit sind, ihm zu begegnen. Dass unsere Herzen auf ihn ausgerichtet sind und wir sein Kommen erwarten. Lasst uns Menschen sein, die sich nicht ablenken lassen von so manchen Dingen, dieser Welt, sondern ihre Augen auf Jesus gerichtet haben. Dass unser Fokus auf ihn ist, dass unsere Herzen verbunden sind mit ihm. Und das hat für mich auch was damit zu tun, dass wir im Gebet eins sind wirklich mit Gott, dass wir an seinem Herzen sind. Und dass wir mitkriegen, was ihn bewegt, was sein Herzschlag ist, dass wir dran sind an ihm. Ihn im Blick haben. Das macht uns Jesus auch so deutlich in so einem Gleichnis um die Endzeit, wirklich den Blick so auf diesen kommenden Herrn gerichtet zu haben. Wann er aufbrechen wird, wann Hochzeitsmahl und zu Hause ist, dass wir als Knechte bereit sind, ihm die Tür gleich aufzumachen. Lasst uns Menschen sein, die nicht zu beschäftigt sind, sondern die den Willen Gottes kennen und ihn tun. Dass wir in dem Sinn, was Gott uns aufgetragen hat, dass er, wenn er kommt, uns bei dem findet, was er uns aufgetragen hat. Lasst uns die Braut sein, die sich nach ihrem Bräutigam sehnt, die ihn von ganzem Herzen liebt. Dass wir ausgerichtet sind auf ihn. Wir gehen auf diesen Tag zu. Und lasst uns diesen Tag erwarten und im Herzen bereit sein. Ich würde gern noch beten. Ich danke dir, Herr, für diese Feste, die du deinem Volk gegeben hast. Und ich staune, wie du diese Feste erfüllt hast in Jesus und erfüllen wirst in Jesus. Danke für den Reichtum und den Segen, der uns dadurch gegeben und geschenkt ist, Herr. Herr, danke, dass wir auf dein Kommen zugehen. Und ich bete, dass du uns bereit machst, Herr, dafür. Herr, dass unsere Herzen ausgerichtet sind auf dich. Herr, ich danke dir, dass du dein Wort erfüllst. Und du wirst dein Wort auch in unserem Leben erfüllen. Du bist treu. Und ich bete, dass du uns dieses Vertrauen gibst, dieses Vertrauen auf dich, dass wir erwarten, dass du dein Wort in unserem Leben erfüllst. Und schenke uns dieses Vertrauen tief hinein. Amen.